SWR 2 Forum. Und da heißt es heute immer nur Notstand. Ist die Pflege noch zu retten? Am Mikrofon ist Michael Riese. Erinnern Sie sich noch, vor mehr als einem Jahr auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, da waren Sie die Helden, für die von Balkonen applaudiert wurde. Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern und Altenheimen, die dort eisern die Stellung halten. Auf einmal waren Sie systemrelevant. Die Pandemie ist noch immer nicht vorbei, der Beifall allerdings schon. Im Bundestagswahlkampf läuft das Thema Pflege unter dem Radar und das, obwohl Corona die Missstände im System schonungslos offengelegt hat. Steigende Kosten, miese Bezahlung und viel zu wenig Personal. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen immer weiter zu. Die Pflegereform, von Union und SPD noch kurz vor der Sommerpause beschlossen, greift dafür viele zu kurz. Was also tun? Wie kommt die Pflege raus aus dem sprichwörtlichen Notstand? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum mit dem Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Staatssekretär Dr. Andreas Westerfellhaus von der CDU, dem Sozialwissenschaftler Professor Dr. Stefan Sell vom Rhein-Ahr-Campus Remagen der Hochschule Koblenz und dem Journalisten David Gutensohn. Sein Buch über die Pflege in der Krise ist im Atrium Verlag erschienen. Herr Gutensohn, vor kurzem haben Sie gefordert, dieser Wahlkampf muss einer für die Pflege sein. Wenn Sie sich anschauen, worüber in den letzten Wochen gestritten und diskutiert wurde, von geklauten Zitaten über Gelächter im falschen Moment bis hin zu Subventionen für Lastenräder, fühlen Sie sich manchmal wie ein Rufer in der Wüste?
Ja, in der Tat. Und wir sehen gerade, dass in Berlin ja auch mehr als 2000 Menschen aus der Pflege auf die Straße gehen und für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren. Und das findet in der Öffentlichkeit momentan und auch im Wahlkampf kaum statt. Das ist tatsächlich traurig.
Aber erstaunlich ist es ja schon. Also eben waren die Pflegerinnen und Pfleger da noch die Helden der Nation. Jetzt scheint die Lage in den Altenheimen und Krankenhäusern keinen mehr zu interessieren. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass einfach im Wahlkampf momentan das Thema keine Rolle spielt, weil die Politik das Ganze ein bisschen abräumen wollte. Man hat die Pflegereform kurz vor dem Wahlkampf auf die Bühne gestellt, groß verkündet und will damit sozusagen zeigen, dass man ja gehandelt habe und das Thema ein bisschen aktiv aus dem Wahlkampf raushalten.
Herr Westerfellhaus, Sie sind Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. In einem früheren Leben haben Sie als Krankenpfleger auf Intensivstationen gearbeitet. Blutet Ihnen da nicht das Herz, wenn Sie sehen, wie über die salbungsvollen Reden der letzten Monate zur Bedeutung der Pflege jetzt wieder Gras wächst?
Ja, wissen Sie, mir blutet mein Herz schon länger, nicht nur in dieser Funktion, die ich jetzt habe. Ich war ja auch lange Jahre Präsident des Deutschen Pflegerates. Es gibt hier nicht viel zu ergänzen zu Ihren Ausführungen. Ich finde, dass die Bedeutung auch im Wahlkampf, das erfahre ich jetzt in vielen Gesprächen, ich bin in allen Bundesländern unterwegs, um mit Pflegenden in Altenheimen und Krankenhäusern darüber zu reden, dass viele eben nicht nachvollziehen können, wie geht es denn letztendlich weiter? Wie ändern sich die Rahmenbedingungen, unter denen ich arbeiten kann? Sie haben es angesprochen, zu wenig Kolleginnen und Kollegen, aber es sind vor allen Dingen die Rahmenbedingungen. Es gibt allerdings auch Lösungen, die dauern viel zu lange. Sie müssen häufig in Kompromissen gefunden werden. Ja, und dass mich da auch die Ungeduld beschleicht bei all dem, was wir allerdings auch richtigerweise erreicht haben, kommt vieles eben einfach viel zu spät oder auch noch nicht sichtbar bei den Menschen an.
Aber sind Sie da als Pflegebevollmächtigter nicht auch in der Pflicht? Also wäre es nicht Ihre Aufgabe, da auch öffentlich auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so geht's nicht weiter, wir müssen dringend über die Zukunft der Pflege reden?
Naja, also wenn Sie meinen Alltag kennen, dann mache ich zurzeit gar nichts anderes. Und das macht man natürlich nicht nur immer in den medienwirksamen Überschriften, sondern das ist vor allen Dingen ja die tatsächliche Arbeit in den Ausschüssen, in den unterschiedlichen Ministerien dafür zu sorgen. Und hier dann diese Anregung in den politischen Diskurs mit einzubringen, bedeutet allerdings auch immer wieder leider Gottes auch Kompromisse zu finden und die Frage, warum fängt man nicht jetzt endlich mal an, zum Beispiel Personalbemessung in der stationären Langzeitpflege machen wir das jetzt. Krankenhäuser, ist das dringend notwendig? Da haben wir nur einen Notnagel gefunden. Also wir haben Menschen, die in der Pflege weiterarbeiten wollen, die allerdings fordern, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Ich habe dazu viele Vorschläge gemacht in den 3,5 Jahren meiner Tätigkeit. Aber wie gesagt, die Aufgabe des Pflegebevollmächtigten sind Vorschläge denn dann zu machen, diese einzufordern und diese auch mit den Pflegenden zu diskutieren.
Herr Sell, zur Wahrheit gehört ja auch, kaum jemand denkt gerne daran, dass er selbst mal hilfsbedürftig sein könnte. Windeln tragen, gewaschen werden, das Gedächtnis verlieren, das erzeugt bei keinem gute Gefühle. Sind also auch wir Wählerinnen und Wähler beim Thema Pflege Teil eines kollektiven Verdrängens?
Das ist sicherlich eine Dimension, die man berücksichtigen muss. Das ist für uns alle erstmal ein mentales Problem. Da will man sich nicht mit auseinandersetzen. Das möchte man, soweit es irgendwie geht, in die Zukunft verlagern. Ich glaube aber, wir sollten hinzuzählen als einen Hintergrundfaktor, dass wir, wenn wir über die Pflege reden, dass wir ja über sehr unterschiedliche Bereiche reden. Also wenn man die beiden großen Schneisen schlägt, dann haben wir auf der einen Seite die Krankenhauspflege, die ja auch in ihrer Anmoderation aufgetaucht ist, vor allem in der Corona-Krise und auch jetzt wieder, Stichwort in den letzten Monaten, Intensivstationen als letzte Phase der stationären Behandlung. Aber wir haben natürlich den ja sehr, sehr großen Bereich der Altenpflege. Und da gibt es schon mal sehr große Unterschiede zwischen diesen Bereichen. Und in der Altenpflege, da sehen wir eben einen wichtigen Befund, dass nämlich von den 4,5 Millionen, die nach den Kriterien des entsprechenden Gesetzes pflegebedürftig sind, ja, fast 80% nicht in Pflegeheimen, die immer im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen, gepflegt werden, sondern zu Hause, in ihrem eigenen Zuhause, bei den Angehörigen, von den Angehörigen. Und das sind Millionen Einzelfälle. Und jeder, der einen pflegebedürftigen Angehörigen hat, weiß, wie schwer das ist, sein eigenes Leben darum herum zu organisieren. Aber die sind ja nicht irgendwie kollektiv organisiert. Und das, glaube ich, erschwert zumindest auch eine Thematisierung.
Gerade zu diesem Bereich der häuslichen Pflege, da gab es vor kurzem vom Bundesarbeitsgericht ein Grundsatzurteil. Da geht es um Familien, die eine ausländische Pflegekraft beschäftigen, um Oma oder Opa zu Hause zu betreuen. Und das rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag. Meistens sind das Frauen aus Osteuropa, denen laut Gericht in Zukunft der volle Mindestlohn gezahlt werden muss. Herr Gutensohn, schätzungsweise 300.000 Familien in Deutschland machen das so. Worauf müssen die sich jetzt einstellen?
Ja, also ich habe da auch viele Interviews geführt für Zeit Online und das Ergebnis ist, dass sich am Ende des Tages wahrscheinlich wenig ändern wird, weil die ganzen Einzelfälle eingeklagt werden müssen. Also ob sich da wirklich so einen großen grundlegenden Wandel verändern wird, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass da viel auch über Schwarzarbeit weiterhin laufen wird und dass da viel weiterhin in der Illegalität stattfinden wird. Da müssten wir uns beispielsweise an Ländern wie Österreich orientieren, die das ganz anders organisieren. Da, glaube ich, ist noch einiges zu tun für die Pflegepolitik in Deutschland.
Herr Sell, Pflegeverbände sprechen von einem Tsunami, einem Armageddon der häuslichen Pflege. Diese drastische Sprache, ist die da angebracht?
Das ist, also ich habe da deswegen ein bisschen Bauchschmerzen an dieser Stelle, weil ich Ihnen zahlreiche Berichte, nicht nur Studien, sondern auch Presseberichte zeigen kann von vor vielen Jahren, wo ebenfalls mit sehr drastischen Begriffen auf einen möglichen Kollaps des Pflegesystems hingewiesen wurde. Also ich will das jetzt nicht so verstanden wissen, dass ich das nicht teile, sondern das Problem ist, es ist ein schleichender Prozess der Aushöhlung der Pflegeressourcen, die wir in unserem Land haben. Und dahinter stehen eben gesellschaftliche Veränderungen. Also Beispiel, wenn wir wissen, dass über 80% der Pflegebedürftigen von pflegenden Angehörigen teilweise unter Hinzunahme der ambulanten Pflegedienste, die wir alle kennen, wenn die hier in überhöhter Geschwindigkeit durch unsere Stadtteile rauschen, um von einem Patienten zum anderen fahren zu müssen, dann unter Inanspruchnahme osteuropäischer Betreuungskräfte teilweise, was weitgehend, da will ich Herrn Gutensohn auch unterstützen, weitgehend übrigens sowieso im Schwarzmarktbereich abläuft, also in der Illegalität. Also wenn man dann sieht, aber wie verändern sich die Lebenslagen derjenigen, die das dort machen in der häuslichen Pflege. Da muss man zur Kenntnis nehmen, dass die große Pflegeressource, nämlich die Frauen, die Ehefrauen, die Töchter, die Schwiegertöchter, dass aufgrund der Veränderungen, denken Sie auf dem Arbeitsmarkt, Zunahme der Erwerbsarbeit und so weiter, dass diese Ressource tendenziell abnehmen muss. Und dann sind die Leute auch oft regional verstreut durch berufliche Umzüge. Und das wird dazu führen, dass sozusagen der Druck wächst, auch professionelle Pflege stärker in Anspruch nehmen zu müssen. Und darauf ist unser System nicht ausgerichtet. Also würden nur 10%, um das mal zuzuspitzen, der pflegenden Angehörigen heute gemeinsam kollektiv entscheiden, zu sagen, wir können Oma und Opa oder unsere Eltern nicht mehr pflegen, dann würde das deutsche Pflegesystem in 5 Minuten zusammenbrechen, weil so viel stationäre Plätze und professionelle Pflegekräfte haben wir gar nicht.
Herr Westerfellhaus, in tausenden deutschen Familien herrscht jetzt die Angst, ob man sich in Zukunft eine 24-Stunden-Pflege noch leisten kann. Die prekären Arbeitsbedingungen in der häuslichen Pflege, die sind ja seit langem bekannt. Andere Staaten wie Österreich, Herr Gutenzohn hat es bereits erwähnt, die haben darauf längst reagiert. Warum nicht die deutsche Bundesregierung? Warum muten Sie das den Leuten zu?
Naja, also warum mute ich etwas zu? Sie meinen die Bundesregierung? Also ich beschäftige mich seit jetzt über 3,5 Jahren mit dem Thema 24-Stunden-Pflege. Ich gebe zu, dass ich mich auch zu Beginn meiner Amtszeit in diese Thematik und deren Bedeutung erstmal auch einarbeiten musste und ich mit vielen Institutionen darüber gesprochen habe, warum ist es eigentlich so schwierig, dieses Problem zu lösen? Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Positionen, ist alles gar keine Entschuldigung, aber leider Gottes ist das, was ich auch immer wieder zu hören bekommen habe, auch aus Richtung des Arbeitsministeriums, wir sehen momentan, Zitat, da kein so drängendes Problem. Und wenn man sich aber die Zahlen, die Sie da jetzt genannt haben, von 300.000 Haushalten, die geschätzt sind, dann sage ich Ihnen, ich glaube, der Dunkelmarkt, der liegt um das Doppelte höher. Wir haben das ja jetzt auch gerade mal noch in der Pandemie die Not der Menschen erfahren, als plötzlich in einigen Bereichen die Grenzen dicht waren und auch gerade Haushalte und Betroffene sich bei mir gemeldet haben, was mache ich? Hier kommt niemand mehr. Und die Dimension des Aufwachen durch das Bundesarbeitsgerichtsurteil, das ist dann passiert, als es Knall auf dem Tisch lag. Und ich teile die Sorgen, was passiert denn jetzt? Entweder so, wie wir es jetzt haben, ist es so, entweder ich kann es mir finanziell gar nicht leisten. Das heißt, es müssten ja 3 oder 4 Pflegeunterstützer oder Unterstützerinnen denn dann vorhanden sein, um das in einem Schichtsystem erledigen zu können in der Urlaubszeit. Damit wird es fast unbezahlbar, irgendwas so um die 14.000, 15.000 Euro. Oder auf der anderen Seite ist die Frage, rutschen dann die Menschen aus dieser Not heraus, übrigens auch die, die Leistung erbringen, dann in die Schwarzarbeit. Beides ist nicht akzeptabel. Deswegen habe ich vor dem Arbeitsgerichtsurteil in meinem Papier selbstbestimmte Pflege, was in die Koalitionsverhandlungen mit einführen soll, dringend gefordert, ohne dieses Urteil zu können, die 24-Stunden-Pflege als Megathema zu machen, ohne die Settings zu zerschlagen, aber auch ohne zu akzeptieren, dass diese rechtlichen Unsicherheiten, in die sich viele Menschen begeben, weiterhin so toleriert werden können. Und wenn es einfach wäre, Sie haben jetzt Österreich angesprochen, der Gesundheitsminister aus Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, hat ja ein solches Modell vorgeschlagen, sich darum zu kümmern. Ich habe mir schon länger angesehen, ich finde, es ist ein Ansatz, wenngleich man das auch nicht 1:1 übernehmen kann. Ich bleibe an diesem Thema dran, auch wenn die Regierungszeit jetzt zu Ende ist. Ich denke, das ist nichts, was man aussetzen kann, weil die Menschen und das, was Sie angesprochen haben, die Sorgen, die sind existenziell. Und ich meine, die Not, da kommt keiner mehr und ich bin alleine. Und die Alternative, im Pflegegrad 5 möglicherweise auch gar keine stationäre Versorgung finden zu können, die ist immens groß.
Herr Gutenzohn hat es schon angesprochen, es gibt berechtigt Zweifel daran, ob sich durch das Urteil überhaupt viel ändern wird. Denn schätzungsweise 9 von 10 Betreuungspersonen in der häuslichen Pflege arbeiten illegal, also ohne einen Arbeitsvertrag. Das wirft die Frage auf und ich will das tatsächlich nochmal stellen. Funktioniert Pflege so, wie sie jetzt aufgebaut ist, überhaupt nur aufgrund von Ausbeutung und Schwarzarbeit?
Ja, natürlich. Ja, und zwar, wenn Sie die Begrifflichkeiten, die Sie verwenden, wenn Sie die über die migrantischen Arbeitskräfte, die wir hier benutzen, hinaus erweitern, also weite Teile der häuslichen Pflege durch Angehörige haben Ausbeutungscharakter. Und das zeigen ja auch objektive Befunde. Schauen Sie sich an die gesundheitliche Vernutzung pflegender Angehörige. Das sind ja, die pflegen ja teilweise über Jahre hinweg ihren Partner oder ihre Eltern. Und da haben wir genug Material, um zu zeigen, dass das ganz heftige Ausbeutungsprozesse, vor allem Selbstausbeutungsprozesse sind. Ich will gerade aber noch mal an dem Punkt der migrantischen Betreuungskräfte aus Osteuropa noch mal zuspitzen formulieren. Nicht, weil ich das gut finde oder so, aber wenn ich das diagnostizieren sollte, warum haben wir denn überhaupt mehrere Hunderttausend, und das sind ja Pendelmigrationsbewegungen, das heißt, die sind oft 3 Monate hier, dann werden die durch jemanden ersetzt. Das heißt, sie müssen die Zahl der Haushalte bezogen auf die Frauen aus Osteuropa nochmal erweitern. Warum haben wir die seit vielen Jahren hier? Weil wir ein enormes Wohlstandsgefälle in der Europäischen Union haben. Also die Frauen, früher waren das überwiegend die Frauen aus Polen, die kriegen sie jetzt heute schon gar nicht mehr oder zu höheren Preisen. Jetzt geht man immer weiter ostwärts. Diese Frauen kommen doch nicht deswegen nach Deutschland, weil es so schön ist in der Eifel oder in Frankfurt, sondern weil es ein enormes Wohlstandsgefälle gibt. Und wir haben uns nie eingestanden, dass diese Form der Inanspruchnahme natürlich eine Ausbeutung der Frauen aus unserer Perspektive ist. Und das machen die, weil dieser niedrige Lohn immer noch für sie mehr ist, als wenn sie in ihrem Heimatland irgendeiner Beschäftigung nachgehen müssen. Und jetzt gab es schon seit vielen Jahren eine Diskussion über die Legalisierung. Und es wurde jetzt in der Sendung schon mehrfach der Hinweis auf Österreich gelegt. Wir haben schon vor 10 Jahren darauf hingewiesen, wir müssen eigentlich dieses Drei-Affen-Modell nicht sehen, nichts hören, nichts sagen, bezogen auf die faktisch illegale Beschäftigung. Sie können keine 24-Stunden-Betreuung in Deutschland machen zu unseren arbeits- und sozialrechtlichen Bedingungen. Das geht nicht. Es ist faktisch immer illegal. Oder es wird eben unbezahlbar, wie Herr Westerfellhaus gesagt hat, wenn Sie nach deutschen Kriterien die Leute beschäftigen, brauchen Sie 3 Leute und dann müssen Sie etwa 12.000 Euro im Monat rechnen. Wir kennen das aus der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung. Und wir müssen irgendeine Legalisierung finden, um auf der einen Seite das bezahlbar zu halten für die Haushalte, zum anderen aber auch den Frauen eine Perspektive zu geben, hier nicht ausgebeutet zu werden, weil sie total vereinzelt sind. Das wurde immer nicht zur Kenntnis genommen. Das wurde immer vom Tisch gewischt, wie Herr Westerfellhaus sagte, auch die Ministerien so, nö, kein Handlungsbedarf, weil man eigentlich weiß, dass wir es mit einem unlösbaren Problem zu tun haben. Und ich will ein bisschen Wasser in den Wein gießen, was das österreichische Modell angeht. Die haben wenigstens gesagt, wir machen eine rechtliche Regelung und haben 2007 Hausbetreuungsgesetz erlassen. Das ist die Grundlage. Und da gibt es jetzt 2 Formen. Entweder kann die osteuropäische Kraft ganz normal im Arbeitsverhältnis arbeiten oder aber als selbstständige Personenbetreuerin. Was ist passiert? Die allermeisten in Österreich aus Osteuropa arbeiten im selbstständigen Modell und werden über teilweise hanebüchene Vermittlungsagenturen, wo sich eine eigene Branche gebildet hat, vermittelt. In Österreich wird das selber als hochproblematisch kritisiert. Deswegen würde ich etwas warnen davor, jetzt das österreichische Modell zu kopieren. Die Schweiz hat ebenfalls konsequent gesagt, wir müssen eine rechtliche Regelung haben und hat gesagt, das sind für uns Arbeitsverhältnisse, ganz normale Arbeitsverhältnisse. Und die haben den Weg gewählt, dass sie gesagt haben, wir setzen auf Arbeitsverleih, also regulierte Agenturen, die diese Arbeitskräfte wie andere Arbeitskräfte auch in unserer Wirtschaft verleihen. Und da werden die Löhne festgelegt und naja, die Arbeitsbedingungen sind schwer zu kontrollieren. Aber das sind so die Pole. Das Problem ist, Deutschland ist genau in der Mitte. Wir tun gar nichts von beiden.
Immer nur Notstand ist die Pflege noch zu retten. Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Pflege ist die soziale Frage der 20er Jahre, sagt Gesundheitsminister Spahn. Und kurz vor der Sommerpause haben Union und SPD eine Pflegereform beschlossen. Konkret geht es dabei vor allem um 2 Maßnahmen. Pflegebedürftige finanziell entlasten mit einem Zuschlag zum sogenannten Eigenanteil und höhere Löhne für Pflegekräfte, weil die künftig nach Tarif bezahlt werden müssen. Herr Gutensohn, was erwarten Sie sich von dieser Reform?
Genau, also dass man die Tarifbindung in der Pflege erhöht und verbessert, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Leider hat es ja nicht geklappt mit einem flächendeckenden Tarifvertrag, den es unbedingt bräuchte für diese Branche. Daran ist es ja gescheitert, an einem Votum der Caritas letztendlich. Genau das bräuchte es aber, dass die Politik jetzt aber reagiert hat und die sozusagen dafür sorgen will, dass die Tarifbindung in den Pflegeheimen gestärkt wird, ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Man darf da aber auch sich nicht zu viel versprechen. Also da müssen wir uns jetzt auch keine Illusionen machen. Das wird laut Studien und laut Berechnung sogar des Bundesarbeitsministeriums am Ende dazu führen, dass pro Pflegekraft im Durchschnitt die Löhne um 300 Euro brutto steigen. Wenn man sich jetzt mal ausrechnet, was da am Ende netto bei der Pflegekraft übrig bleibt, dann sehen wir, dass das natürlich viel zu wenig ist, um wirklich einen attraktiven Beruf aus der Pflege zu machen. Das heißt, mit der Pflegereform hat man einen ersten Schritt begonnen, man hat erste Reform angepackt, aber das ist viel zu wenig, um diesen großen Personalmangel, den wir ja beobachten können, irgendwie zu lösen.
Herr Sell, wie sehen Sie das?
Also ich muss mich an dieser Stelle wirklich jetzt etwas zurücknehmen, weil ich ansonsten sehr drastische Worte für das finden würde, was hier als sogenannte Pflegereform verabschiedet wurde. Ich will das nur an einem Beispiel deutlich machen, was ja auch der normale Bürger gar nicht mehr nachvollziehen kann und auch in den Medien in der gehetzten Berichterstattung gar nicht mehr nachvollzogen wurde. Da wurde transportiert, wir stellen jetzt für die Pflege, für die stationäre Pflege, sei es durch die geplante, sehr, sehr moderate Entlastung der pflegebedingten Eigenanteile, der Verbesserung der Löhne, die erstmal nur in Aussicht gestellt werden, einer vorsichtigen Anhebung des Personalschlüssels. Da stellen wir jetzt also über 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Eine Milliarde aus Steuermitteln und 440 Millionen Euro durch eine Anhebung des Beitragssatzes für die Kinderlosen. Da hat sich in der Presse, haben sich ganz viele über diese Frage aufgeregt, ob die Kinderlosen da jetzt irgendwie benachteiligt werden. Keiner hat aber nachgerechnet, dass sozusagen das nicht 1,4 Milliarden Euro mehr sind, sondern gleichzeitig hat die Bundesregierung gesagt, die eigentlich alle drei Jahre anstehende Dynamisierung der Leistungsbeträge in der Pflegeversicherung, wo sie selber im Dezember 2020 in einer Drucksache geschrieben hat, die müssten nach ihren Berechnungen jetzt um 5% angehoben werden. Diese Anhebung hat man weitgehend ausgesetzt. Das beläuft sich auf ein Volumen, wenn ich das richtig sehe, von 1,8 Milliarden Euro. Das heißt, sie geben nach außen 1,4 Milliarden mehr rein und nehmen aber an einer anderen Stelle 1,8 Milliarden, die ansonsten sowieso reingeflossen wären oder hätten fließen müssen, die nehmen sie wieder raus. Ja, was ist denn das? Das ist doch eine Trickserei ohne Ende, ne?
Und um das zu ergänzen, diese Reform greift ja erst ab September 2022. Ja. Also das ist ja wirklich noch ein langer Zeitraum, bis das greift. Und Tarifverträge, das klingt ja erstmal gut, aber es gibt auch Scheintarifverträge. Und es gibt auch Tarifverträge, die wirklich keine große Verbesserung zu den Arbeitsbedingungen und Löhnen darstellen, wie sie aktuell sind. Das heißt, ob sich da flächendeckend wirklich etwas verändern wird für die Pflegekräfte, das kann man schon bezweifeln.
Herr Westerfellhaus, Sie hören die Kritik. Ja. Einen Schritt mit 7 Meilenstiefeln in die richtige Richtung, so haben Sie die Pflegereform genannt. Würden Sie das heute immer noch sagen?
Naja, wenn ich jetzt aber erstmal zunächst die anderen Aussagen nochmal auch ergänzen und kommentieren darf. Also ich glaube, auch das war flächendeckender Tarifvertrag. Das war im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege immer das, was ich unterstützt habe, dass wir es brauchen. Gucken Sie mal, wir haben doch jetzt in anderthalb Jahren nach der generalistischen Pflegeausbildung Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, die alle gut gleich qualifiziert sind, in allen Sektoren gesucht werden und arbeiten können. Und wenn wir in den unterschiedlichsten Sektoren unterschiedlichste Löhne, tarifliche Grundlagen denn dann anbieten, dann wird sich doch etwas entwickeln, wo Menschen auch danach gehen, wo werde ich gut bezahlt. Und das in der Altenpflege immer schon schlechter bezahlt worden ist und dass Länder unterschiedlich massive Verwerfungen da waren, habe ich immer massiv kritisiert, weil das führte jetzt auch schon oder führt jetzt tagtäglich auch schon zu einer Abwanderung in die Krankenhäuser, wo jede zusätzliche Stelle finanziert wird, wo die Rahmenbedingungen vielleicht anders sind, wo man händeringend sucht und auch besser bezahlen kann. Aber der Punkt ist ja, dass sich jede Veränderung, ob über Personalschlüssel, die man festsetzt, oder über eine tarifliche Entlohnung, immer auch auf die Eigenanteile des Einzelnen denn dann auswirken, der das bezahlen muss. Ja, es kommt ein Knackpunkt dazu. Das Thema ist wirklich mehr als breit. Herr Sell hat es eben an einer anderen Stelle schon mal gesagt und ich glaube, Sie haben es gefragt. Ich erfahre ganz häufig, dass viele Menschen in dieser Gesellschaft davon ausgehen, dass nach wie vor, wenn ich pflegebedürftig werde, alles bezahlt wird. Ich habe in meinem Briefkasten anonyme Briefe drin liegen, da heißt es, ja, wissen Sie, ich habe mich da jetzt auseinandergesetzt, die erste Rechnung für meine Frau bekommen, wieso wird eigentlich nicht alles bezahlt? Das heißt also, wenn wir uns mit einer solchen Thematik nicht auseinandersetzen, werden wir auch die Herausforderungen für die Zukunft, ob man eine Sockelspitze Ausgleich macht, Tausch macht oder ob man Steuermittel finanziert oder die Pflegeversicherungsbeiträge anhebt. Wir Bürgerinnen und Bürger sind doch diejenigen, die es finanzieren müssen. Und dass da jetzt der flächendeckende Tarifvertrag nicht gekommen ist, bedauere ich mehr. Ich gestehe, dass das sicher der große Knackpunkt ist, dass hier auch Anbieter sich im Tarifvertrag ja in ihrem Bundesland aussuchen können, in denen sie sich an die niedrigsten Löhne denn dann anlehnen. Ich habe auch kritisiert, dass die Dynamisierung ausgesetzt worden ist. Die schlägt ja auch gerade denn dann auch in der häuslichen Krankenpflege, der Pflegebedürftigen denn dann nieder. Nur ich bin froh, dass wir trotz alledem dieses GVWG und die Pflegereform an dieser Stelle angepackt haben. Es hat Zeit gegeben, wo ich nicht geglaubt habe, dass das am Ende des Tages denn dann tatsächlich noch gelingt. Und das heißt, die Kritik, die sich jetzt daran auffängt, wie soll das denn in der Zukunft weitergehen? Damit verbunden, genau an diesen Ansätzen, die oberste Priorität für eine nächste Bundesregierung sein muss, genau diese aufzunehmen und daran weiterzuarbeiten.
Herr Gutensohn, ein Gradmesser für den Erfolg der Reform von Jens Spahn ist sicherlich, wird sie helfen, den oft beklagten Fachkräftemangel in der Pflege zu lösen. Sie haben sich da schon skeptisch geäußert, aber damit mehr Leute in der Pflege arbeiten, geht es da vor allem ums Geld?
Ja, also wir sehen ja zum Beispiel, dass wenn Stellen frei sind in der Krankenpflege, es 174 Tage braucht, um jemanden zu finden, der diese Stelle übernimmt. Oder in der Altenpflege sind es 205 Tage, bis eine Stelle besetzt werden kann. Das heißt, wir haben da wirklich einen riesengroßen Mangel. Es gibt Verbände, die sagen heute, dass wir schon 200.000 Pflegefachkräfte zu wenig haben. Und bis ins Jahr 2050 fehlen uns laut der Bertelsmann-Studie 500.000 Pflegekräfte. Das heißt, da gibt es einen riesengroßen Bedarf. Und ich sehe nicht, dass die neue Reform da wirklich viel daran ändert. Denn klar, auf der einen Seite sind die Löhne wichtig und dass die Löhne jetzt ansteigen werden, auch die Pflegemindestlöhne, das wird einen Teil dazu beitragen. Aber was entscheidender ist, sind die Arbeitsbedingungen. Das heißt, es braucht mehr Pflegefachkräfte, es braucht mehr Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen, damit die Arbeitsbedingungen sich verbessern, damit eben nicht so viele Überstunden gemacht werden müssen, damit sozusagen der Personalschlüssel auch eingehalten werden kann oder überhaupt in diese Richtung gedacht werden kann, dass da eine adäquate Versorgung stattfinden kann. Und das kann ich mir unter den gegebenen Bedingungen, die aktuell in der Pflege herrschen, ohne einen wirklichen Systemwechsel gar nicht vorstellen.
Also wenn ich das einmal, wenn ich noch mal einmal dazu kommen kann, ich möchte bestätigen, dass es hier nicht nur um Tarife geht. Gute Bezahlung ist wichtig. Wissen Sie, wenn ich erlebe, dass eine Altenpflegerin in München mir in der Podiumsdiskussion sagt, ich kann mir eine Tätigkeit als Altenpflegerin in München gar nicht leisten und das kann ich nur tun, weil mein Partner der Hauptverdiener ist, dann zeigt das auch die Dimension. Aber das andere ist das Entscheidende. Warum gehen Pflegende aus dem Arbeitsbereich heraus oder warum reduzieren sie ihre Zeit oder warum gehen sie zu Zeitarbeitsfirmen? Das ist immer die gleiche Thematik. Es sind die Rahmenbedingungen, die sagen, ich habe keine planbare Wochenende, keine planbare Freizeit, keinen planbaren Urlaub und ich habe zu wenig Kolleginnen und Kollegen. Und das sind die Strukturen. Ich habe dazu zu Beginn meiner Zeit ein 5-Punkte-Programm vorgelegt, zum Beispiel andere Arbeitszeitmodelle auszuprobieren, damit die Menschen gesund bleiben können in ihrem Beruf. Wir haben 150.000, sagen mehrere Untersuchungen, 150.000 ausgebildete Pflegefachkräfte in Deutschland, die in den Beruf zurückkehren würden, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Und dazu gehört neben den verlässlichen Dienstplänen eben auch die Struktur, dass ich endlich mal das machen kann, wofür ich qualifiziert bin. Wo bleibt denn eigentlich meine Berufsautonomie? Warum bin ich Assistent von jemand anderen? Und alles diese Strukturen, das sind Lösungsansätze, die liegen auf dem Tisch. Und ich wünsche mir auch für die nächste Bundesregierung Entschlossenheit, Kreativität, Wege zu gehen, die vielleicht neu sind, nicht die Absicht zu machen, sofort ein Haus zu bauen, was die nächsten 30 Jahre halten muss, denn dann dauert das ewig, sondern sich auf den Weg zu machen.
Was ich dann noch gerne ergänzen würde, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, der ja oft vergessen wird. Es geht ja nicht nur darum zu verhindern, dass Menschen aus diesem Beruf aussteigen, da gibt es ja sogar einen Begriff für den sogenannten Flexit, oder dass Menschen, die ausgestiegen sind, wieder zurückkommen, sondern es geht ja auch darum, dass viele Pflegefachkräfte gar nicht Vollzeit arbeiten und sich das gar nicht vorstellen können, überhaupt in die Richtung zu gehen, 80% beispielsweise zu arbeiten. Also die große Mehrheit der Pflegefachkräfte arbeitet Teilzeit und das ist ja auch eine riesengroße Ressource, die wir eigentlich hätten. Also wenn wir die Arbeitsbedingungen verbessern würden oder die Rahmenbedingungen verbessern würden, dann würden davon ja auch viel mehr Menschen sagen, okay, ich stocke meine Arbeitszeit auf. Das können sich tatsächlich viele vorstellen, aber nicht unter den jetzigen Bedingungen.
Herr Westerwelhaus, Sie haben schon mehrfach auf die nächste Legislaturperiode verwiesen. Man hat schon das Gefühl, die Politik schiebt das Problem auch so ein bisschen vor sich her. Der CDU-Politiker Karl Laumann, der Name ist schon gefallen, hat die Pflegerinnen und Pfleger vor kurzem aufgefordert, kämpferischer zu sein. Nach dem Motto, wenn ihr höhere Löhne, wenn ihr bessere Arbeitsbedingungen haben wollt, dann tut was dafür, dann streikt. Er wünsche sich einen Lokführermoment in der Pflege, hat Laumann gesagt. Ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass Streiken in der Pflege immer eine heikle Sache ist, Herr Sell, hat Laumann mit seiner Forderung recht?
Ja, das ist natürlich, er legt, also objektiv gesprochen, er legt den Finger natürlich auf eine große und schwierige Wunde. Und wir sind ja gerade Augenzeuge eines interessanten Moments, wo auch die Medien, bitte, die Medien gibt es genauso wenig wie die Politik, aber die große Medienberichterstattung sich mal kritisch hinterfragen sollte. Sie finden zahlreiche Berichte und Artikel und Sendungen über den Lokführerstreik der GDL. Gleichzeitig findet der Versuch eines seit Monaten angekündigten Warnstreiks der Pflegekräfte der landeseigenen Kliniken in Berlin statt, der erst gerichtlich untersagt wird, dann doch wieder zugelassen wird. Und das Interessante ist, sie finden nur eine sehr überschaubare Zahl an Berichten obwohl es bei diesem Streik den Pflegekräften nicht um 2, 3, 5% mehr Lohn geht, sondern es geht denen um mehr Pflegepersonal. Und sie streiken damit auch für die Gesundheit der Patienten, für die Versorgungssicherstellung der Patienten. Die streiken nicht für mehr Geld. Und das ist eigentlich bezeichnend. Nun muss man allerdings sagen, dass, Sie hatten es schon angesprochen, Streiken in der Pflege ist per se schwierig oder schwieriger als in vielen anderen Bereichen. Aber es ist nicht nur schwieriger, weil man nicht einfach die Leute sich selbst überlassen kann, was sozusagen ja der Maximalausdruck eines Arbeitskampfes wäre, sondern man hat auch eine sehr starke intrinsische Verpflichtung der Pflegepersonen gegenüber ihren Bewohnern. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wir das bei dem Erzieherinnenstreik 2015 gesehen haben. Da haben sich auch viele Erzieherinnen sehr schwer getan, überhaupt zu streiken. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, die Pflegekräfte, und darauf zielt ein bisschen der Kommentar von Laumann, die Pflegekräfte sind auch ein bisschen selber schuld an der Situation, denn tatsächlich ist es so, dass wir eine hundsmiserable Organisationsquote von Pflegekräften in der Gewerkschaft haben. Das heißt, selbst eine Gewerkschaft, die wollte, hätte erstmal große Probleme, weil sie kaum eine vernünftige arbeitskampffähige Basis hätte. Und dann kommt ein Sonderfall in Deutschland dazu, über den wir nicht schweigen dürfen. Denn einer der ganz großen Anbieter sind die kirchlichen Einrichtungen, vor allem in der Altenpflege, aber sie betreiben auch Krankenhäuser. Und die Kirchen haben hier ein Sonderarbeitsrecht, was seit langem völlig zu Recht kritisiert wird und als überholt gilt. Das heißt, die kirchlichen Beschäftigten dürfen überhaupt nicht streiken, auch wenn sie wollen. Und das lähmt natürlich diesen ganzen Bereich. Und letzter Punkt, was mir aus vielen Gesprächen mit Pflegekräften immer wieder hängen geblieben ist, ist, ich fasse das mal ein bisschen zuspitzend zusammen, viele Pflegekräfte warten auf eine Art weißen Ritter aus der Politik, der ihnen ihre Probleme wegräumt und sind dann natürlich umso enttäuschter, vor allem wenn man die politischen Prozesse kennt, was man einen da nicht überrascht, dass es den nicht gibt, ne? Den gibt es einfach nicht und denken, ja, da muss doch jetzt jemand unsere Probleme lösen. Und insofern glaube ich, muss man bei aller Empathie für die Pflegekräfte aussagen, sie müssen ein Stück weit wesentlich organisierter werden, sonst werden sie hier nicht berücksichtigt.
Ist die Pflege noch zu retten? Das ist heute die Frage im SWR2-Forum. Herr Sell, der weise Ritter, er wird nicht kommen, Sie haben schon darauf hingewiesen, aber es gibt Lösungsvorschläge. Und bei den politischen Ideen zu dem Thema geht es vor allem um die Frage der Finanzierung. Stichwort solidarische Bürgerversicherung. Also weg vom dualen System, gesetzlich privat, hin zu einer Versicherung für alle, in die dann auch alle einzahlen. Herr Gutensohn, eine gute Idee?
Total. Finde ich eine sehr wichtige Idee, diese solidarische Bürgerversicherung. Und auch, wir haben ja schon drüber gesprochen, die Pflegeversicherung ist ja eine Teilkaskoversicherung. Also sie deckt ja viele der Kosten gar nicht ab. Viele Sachen müssen mit Zuschlägen, sozusagen Eigenanteilen beigetragen werden.
Anders als die Krankenversicherung.
Genau. Und ich glaube, es braucht eine Pflegevollversicherung. Es gibt jetzt auch einige Parteien, die das fordern. Wir haben für Zeit Online einen sogenannten Wahlprogramm-Check gemacht und uns einige der Wahlprogramme angeschaut. Und SPD, Grüne und Linke beispielsweise fordern sowohl die Pflegevollversicherung als auch eine solidarische Bürgerversicherung. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein wichtiger Weg wäre, um dafür zu sorgen, dass wir ein einheitliches Gesundheitswesen haben, dass wir eine richtige einheitliche Finanzierung haben und dass auch die Wohlhabenden, die Selbstständigen, diejenigen, die sich jetzt in privaten Krankenversicherungen organisieren, mit in das System mit einbezogen werden.
Herr Westerfellow, Sie hören all die Vorteile, die Herr Gutensohn aufzählt. Trotzdem lehnt Ihre Partei, die CDU, eine Bürgerversicherung ab. Warum?
Naja, ich bin in diese Diskussion natürlich in allen Bereichen der Großen Koalition immer wieder mit einbezogen. Ich kenne die Themen rauf und runter, seitdem ich in diesem Bereich bin. Erstens mal verwischen diese Bezeichnung auf der einen Seite Bürgerversicherung und andere haben mal von Kopfpauschalen gesprochen. Die Thematik, also diese Begrifflichkeiten sind aus meiner Sicht und aus meiner persönlichen Erfahrung komplett verbrannt und man sollte sich was anders einfallen lassen, wie man die Menschen, die pflegebedürftig wird, davor schützt, einerseits in die Sozialhilfe abzugleiten und die Lasten denn dann alleine in dieser Gesellschaft zu tragen. Und da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Ich sage auch immer, eine Vollkaskoversicherung haben wir in der Krankenversicherung auch nicht. Wenn man sich mal anguckt, was dann letztendlich finanziert wird, sind wir doch schon lange dabei von da weg. Wir müssen doch benennen, was wir wollen. Wir wollen keine Überlastung. Wir brauchen Anreizsysteme, dem Wunsch der Menschen nachzukommen, so lange wie möglich selbstbestimmt zu Hause zu bleiben, sich das letztendlich auch leisten zu können. Den Menschen aber auch klar zu machen, dass es dafür Beteiligung braucht. Nicht nur finanzieller Form, sondern auch, wie kann ich Anreizsysteme setzen, nicht in die Pflegebedürftigkeit hineinzukommen? Wie kann ich Dinge denn dann auch in der Prävention anders umsetzen, auch in der Rehabilitation? Die Diskussion wird spannend werden. Und für mich ist eigentlich wichtig, dass die Menschen wissen, dass dann, wenn sie auf die Solidargemeinschaft zurückgreifen müssen, dann, wenn sie sie wirklich brauchen, dass man sie dabei nicht alleine lässt. Es wird immer für alles sicherlich auch eine Beteiligung brauchen des Einzelnen. Ich glaube, sonst setzt man auch Fehlanreize. Aber das in 2 oder 3 Minuten als Vor- und Nachteile zu beschreiben, halte ich für sehr schwierig. Aber ich glaube, beim Ziel sind wir uns doch einig, dass wir nicht Menschen alleine lassen können. Es geht nicht nur einfach zu sagen, das als Vollversicherung gegenüber einer Teilkaskoversicherung zu sehen, sondern ich glaube, wir müssen auch die Ausgabenseite angucken. Was macht Sinn? Was können wir entbürokratisieren? Ich habe zum Beispiel einen eigenen Vorschlag gemacht, das sogenannte Entlastungsbudget auf 2 Säulen zu stellen, damit den Menschen diese Leistung auch zukommen, damit es unbürokratisch zukommt, damit sie nicht verfallen und damit diese Leistung, die die Pflegeversicherung ja auch bietet, denn dann unbürokratisch zu nutzen ist und nicht nur in irgendwelchen Verwaltungstöpfen denn dann hängen bleibt. Also das Thema ist mehr als komplex, aber auch da, wenn man will, ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge an Ansätzen und Lösungen.
Herr Sell, Entlastungsbudgets, Bürgerversicherung, in welche Richtung soll die Reise gehen?
Ich würde mal anknüpfend an Herrn Westerfeldhaus sagen, wir haben ja in der Sozialpolitik, auch in anderen Bereichen generell das Problem, seit vielen, vielen Jahren diskutieren wir, wie können wir ein vorhandenes Budget oder ein möglicherweise sogar kleiner werdendes Budget verteilen auf das, was wir da tun. Und die eigentlich richtige Frage ist ja, was brauchen wir auch angesichts steigender Zahlen an Pflegebedürftigen und wie viel soll das kosten und wie viel wollen wir davon finanzieren und aus politischen Gründen oder wollen wir eben nicht. Und wenn Sie mal sehen, allein die soziale Pflegeversicherung, da ist die private noch gar nicht drin, hat gerade fast 50 Milliarden Euro Leistungsausgaben pro Jahr. Und hinzu kommen noch die ganzen Milliarden, die privaten Zuzahlungen sind, Eigenanteile und Ländermittel und Bundesmittel und so weiter. Und wenn man sich das klar macht, und das ist eine gewaltige Summe, die muss finanziert werden. Und wenn man aber dann in Länder schaut, und ich bin da grundsätzlich vorsichtig, aber wenn man in Nachbarländer schaut wie Dänemark, wo wir wirklich ein sehr gut funktionierendes System der Langzeitpflege haben, was viele Elemente hat, sehr präventiv ausgerichtet, wo die Leute, die Pflegekräfte kommunal angestellt sind und so weiter und so weiter. Da haben wir Ausgaben in Relation zu den Pflegebedürftigen in der Langzeitpflege, also in der alten Pflege, die sind fast um den Faktor 3 höher als in Deutschland. Und das ist mal eine Ansage, die man hier auch dem Wählern, den Bürgern klar machen muss. Wenn man wirklich eine deutliche Verbesserung der Versorgung haben möchte, dann hat das seinen Preis und dann muss das finanziert werden. Und ich fordere mehr Geld für die Pflege und jetzt kommt aber eine Einschränkung, nicht mehr Geld im bestehenden System, sondern mehr Geld in einem grundsätzlich veränderten System. Ich glaube, wir brauchen wirklich nicht nur mehr Geld, sondern wir brauchen endlich ein System, was wegkommt von dem bestehenden System der organisierten Unzuständigkeit. Denn bei uns ist keiner letztendlich wirklich verantwortlich. Keiner hat den Hut auf. Und deswegen plädiere ich auch aufgrund der Individualität der Probleme für eine konsequente Kommunalisierung der Pflegepolitik mit klaren Standards, die eingehalten werden müssen. Aber die Probleme müssen vor Ort gelöst werden und die kommunale Ebene muss in die Pflicht genommen werden, aber sie muss auch befähigt werden, diese Mega-Aufgabe zu lösen.
Herr Gutensohn, Systemwechsel, das ist Ihr Stichwort. Sie fordern eine, Zitat, echte Pflegereform, eine Pflege ohne Profit. Wie sähe die denn aus?
Ich glaube, dass es tatsächlich einen Privatisierungsstopp für Kliniken und auch für Pflegeheime braucht. Wenn wir uns das anschauen, was in den letzten 20 Jahren auf diesem Markt geschehen ist, sehen wir immer mehr, dass es zu einer immer stärkeren Privatisierung gekommen ist, dass gemeinnützige Träger und kommunale Träger, wie sie ja Herr Sell jetzt auch angesprochen hat, kaum noch eine Rolle spielen auf diesem Markt und dass da viel geschehen muss. Ich glaube, dass es auch einen Profitdeckel für die Pflege braucht und zu Herrn Jens Spahn hat das beispielsweise auch schon angesprochen. Vor 3 Jahren hat er in einem Zeit-Interview gesagt, dass er glaubt, dass Renditen in zweistelliger Höhe mit der Pflege nicht gemacht werden sollten und dass das auch nicht der Ansatz der sozialen Pflegeversicherung ist. Also ich glaube, dass wir wirklich einen Privatisierungsstopp, einen Profitdeckel und eben eine solidarische Bürgerversicherung, eine Pflegevollversicherung in Deutschland brauchen, damit wir den Markt so verändern können, dass er langfristig nicht mehr auf Gewinne ausgerichtet ist. Denn was wir uns ja schon fragen müssen, warum ist es denn so, dass Kliniken und Pflegeheime Gewinne machen müssen, aber beispielsweise die Schulen, beispielsweise die Feuerwehr oder die Polizei das nicht machen müssen. Also da hat sich ja in den letzten Jahren viel verändert, vor allem in den 90er Jahren. Und ich glaube, dass wir das und auch das System der Fallpauschalen rückgängig machen müssen.
Herr Westerfellhaus, sind Profitstreben und eine gute Pflege unvereinbar?
Das kann man weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Also ich sag mal, was jetzt gerade angesprochen worden ist, dass er sagt, also die Deckelung von Renditen, das teile ich die Meinung von Jens Spahn. Das muss sein, also dass mit diesen Bereichen Geld verdient wird, also dass die Menschen, die das privat anbieten, die sich selbstständig gemacht haben, mittelständisches Unternehmen, davon leben müssen, ist vollkommen klar. Ich meine, man muss sagen, private Träger haben in den letzten 25 Jahren 15.000 Pflegeeinrichtungen aus dem Boden gestampft. Das hätte der Staat oder die Wohlfahrtsverbände alleine nie geschafft. So, jetzt geht's aber eher um die Thematik der Rendite. Und da ist immer die Frage, was ist das denn letztendlich? Wenn ich sage, ich habe eine Rendite von 3 oder von 5%, aus der ich dann Refinanzierung in das Unternehmen, in meine Mitarbeiter mache, dann finde ich, ist das etwas, was dazu gehört. Wenn bei mir eine Werbung auftaucht, wenn ich mich an irgendetwas beteilige, mir eine 12%ige Sozialrendite verspricht, dann sicherlich nicht. Ich finde ich auch ein merkwürdiges Wort, Sozialrendite. Und wenn Sie dann auch dann große private Träger in den Krankenhausbereichen sieht, ja, ich habe auch da kann man sicherlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn man mal so liest in den Zeitungen, wie Aktionärsausschüttungen denn dann stattfinden nach Corona, nach hohen Belastungssituationen, dann frage ich mich schon, woher kommt letztendlich das Geld? Das kommt nicht nur aus guter Organisation. Und deswegen haben wir auch die Diskussion, setzen wir eigentlich die Anreize auch in unseren Krankenhäusern, anderes Thema natürlich auch in der Pflege, eigentlich richtig? Und da, glaube ich, haben wir viele Fehlanreize gesetzt. Das, was am lukrativsten ist, wird gemacht. Das wird vielfach gemacht. Warum gehören wir nach wie vor, ob die Zahl jetzt heute gerade noch aktuell ist, weiß ich nicht, aber in Deutschland zu dem Land mit den meisten Knieendoprothesen bei unter 60-Jährigen, das muss ja lukrativ sein. Ja, also wenn es nicht mehr um Grundversorgung geht. Und ich glaube, wenn der Preis und die Einnahme die Situation, Versorgungssituation steuert, dann ist das absolut falsch. Also das ärgert mich an vielen Bereichen auch. Ich glaube, da müssen wir zu anderen Maßen dann zurückkommen. Denn man muss sich ja fragen, woher können so massive Gewinne oder so massive Ausschüttungen kommen? Ich sage mal, nicht durch einen zentralen Einkauf. Ich befürchte und habe auch Hinweise dafür, dass das immer auch häufig zulasten des Personals, übrigens nicht nur in der Pflege, es gibt auch, wie Sie ja in den Medien auch immer wieder jetzt gehört haben in letzter Zeit, durch erheblichen Abbau auch an ärztlichen Stellen, denn dann genau solche Dinge dann zu beeinflussen.
Und das nochmal zu ergänzen, ich habe das auch für mein Buch recherchiert, das sind ja wirklich keine kleinen Renditezahlen, über die wir sprechen, die die großen Gesundheitskonzerne umsetzen. Also wir sprechen da wirklich über enorme Summen, die umgesetzt werden. Und da ist schon die Frage erlaubt, sollte denn Gesundheit überhaupt ein Geschäft sein? Und klar, sowas muss profitabel sein, deshalb plädiere ich auch nicht dafür, dass man sagt, wir brauchen ein System komplett ohne Profite von heute auf morgen, sondern vielleicht so eine Art Profitdeckel, die den Profit deckelt und die sagt, Renditen sind bis zu einer gewissen Höhe erlaubt und der Rest muss zurückrefinanziert werden in das System. Denn es ist genauso, wie Herr Westerfellhaus das ja auch gesagt hat, die Stellen, an denen am Ende gespart wird, das ist am Ende beim Personal. Und das ist genau das Problem, das wir in der Pflege sehen.
Absolute Unterstützung.
Herr Sell.
Also diese ganze Diskussion kann man doch zusammenfassen. Wir haben jetzt die Aufgabe, die seit langem erkannt ist, dass wir die übertriebene Gewinnorientierung, die Renditeorientierung klar begrenzen müssen. Das Problem ist nur, wenn Sie jetzt nicht diese Unternehmen wieder verstaatlichen oder in gemeinnützige Unternehmen überführen, wie das zum Beispiel in Österreich im Bundesland Burgenland vorgeschlagen und per Gesetz eingeführt wurde. Wenn Sie diesen Weg nicht gehen wollen, dann müssen Sie über klare Rahmenvorgaben, was Personalquoten angeht und auch was die Mittelverwendung angeht, müssen Sie die Gewinne begrenzen. Aber wir sollten uns an einer Stelle auch ehrlich machen. Sie kriegen immer viel Applaus, wenn man sagt, mit der Pflege alter Menschen zum Beispiel darf man keine Gewinne machen. Das stimmt ja auch im Grunde, aber eben nur im Grunde. Sie brauchen aus Betriebswirtschaft wirtschaftlicher Sicht. Selbst wenn Sie Mitarbeiter und Pflege- und bewohnerorientiert arbeiten, brauchen Sie eine gewisse Mindestgewinnquote. Es geht immer um die Gewinnverwendung. Also wenn man neue Ansätze finanzieren muss, vorfinanzieren muss und so weiter. Dafür brauchen Sie auch Gewinne. Und da sollten wir uns ehrlich machen und nicht populistisch sagen, man darf überhaupt keine Gewinne machen. Das ist eine große Aufgabe für die nächste Bundesregierung.
Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR2-Forum. Immer nur Notstand ist die Pflege noch zu retten. Das war heute unser Thema. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Journalisten David Gutensohn, bei Stefan Sell, Sozialwissenschaftler von der Universität Koblenz und bei Andreas Westerfellhaus von der CDU. Er ist Pflegebeauftragter der Bundesregierung. Mein Name ist Michael Riese. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.